Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm.
Und das erleben wir ja tatsächlich noch.
Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller.
Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens.
Wir haben noch so viele Themen.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma GoSecurity sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon.
Bereit für ein neues Update?
Sollen Straftäter ungeschoren davonkommen? Ja, genau um diese Frage geht's heute bei Angriffslustig. Herzlich willkommen zu einer neuen Frage. Bei mir ist Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Andreas, vermutlich würdest du sagen, Sandro, das ist wieder mal etwas provokativ, diese Einleitung. Es geht ja nicht wirklich um Straftäter.
Indirekt geht's natürlich schon um Straftäter. Es wird eine Straftat gemacht. Darum die Person, die das ausführt, ist dann auch ein Straftäter. Absolut.
Dann sind wir uns doch einig. Sehr gut. Und ganz konkret geht es natürlich nicht einfach nur um Straftäter, wir sind ja auch keine Juristen, sondern es geht um einen ganz bestimmten Fall. Nämlich, was ist denn, wenn ich eine Schwachstelle finde und die mal diesem Hersteller melde? Jetzt kommt es natürlich darauf an, habe ich irgendwie eine Software bei mir lokal installiert und prüfe die, ist das eben was anderes im Gegensatz dazu, heute ist ja fast alles in der Cloud.
Ja, und alles kann früher oder später eine Schwachstelle haben. Die Softwareanbieter sind enorm unter Druck, müssen immer neue Versionen herausgeben, es ändert sich ständig was und da kann es auch mal passieren, dass eine Schwachstelle durchrutscht.
Dass eine durchrutscht und wenn ich dann einfach das mal teste und die finde, dann teste ich ja ein Cloud-System, das gehört ja dann eben nicht mehr, wie wenn ich eine Software lokal installiert habe, sondern der Betreiber ist entweder ein großer Provider wie Microsoft oder so, es kann aber natürlich auch irgendwo ein lokaler kleiner Provider sein, aber es gehört eben nicht mehr. Und genau darum soll es heute gehen, über diese Diskrepanz, darf man da überhaupt testen, darf man nicht? Und ganz konkret möchten wir auch über ein Programm sprechen.
Ja, das Coordinated Vulnerability Disclosure, CVD. Spannende Abkürzung, so auf Deutsch übersetzt, koordinierte Offenlegung von Schwachstellen.
Wow, wir hatten es ja heute Mittag auch über Anglizismen. Schön hast du noch das auf Deutsch übersetzt bei uns. Danke, Andreas. Ja, wie schon angedeutet, wenn ich jetzt auf einem fremden System etwas finde, und das melde, laufe ich eben in Gefahr, dass ich dann tatsächlich ein bisschen Probleme kriege, weil ich da ein System angegriffen habe, für das ich gar keine Berechtigung hatte. Wichtig, das ist abzugrenzen davon, wenn wir einen Penetration-Test machen.
Da bekommen wir ja das Okay, wir machen vertraglich ab, in welchem Zeitraum, wie wir vorgehen und natürlich auch, was mit den Resultaten geschieht. Und ich denke, das ist auch genau der Knackpunkt am Ganzen. Das Melden von Schwachstellen kann man auch sagen, ja, das ist nicht so kritisch, ich formuliere es mal so, aber oft reagieren dann Hersteller auch nicht und dann mache ich eine Schwachstelle publik. Und jetzt bewege ich mich natürlich auf sehr dünnem Eis.
Auf noch dünnerem Eis. Tatsächlich, du sagst aber vorgängig nur das Melden, ja, das Melden selbst, das ist natürlich schon nicht strafbar. Nichtsdestotrotz stellt sich ja die Frage, wie habe ich das herausgefunden? Und meistens muss ich da gewisse Vorgänge auslösen, natürlich, die theoretisch, wenn ich zumindest eine böse Absicht habe, ganz klar strafbar wären. Und deshalb gibt es eben dieses CVD, dieser Coordinated Vulnerability Disclosure. Und was ist jetzt da genau die Idee dahinter?
Die Idee ist, dass man sich eben bei gefundenen Schwachstellen melden kann. Das heißt, die Firmen stellen eine Kontaktperson oder ein Kontaktformular zur Verfügung und ich melde es dann. Der Hersteller hat entsprechend Zeit, darauf zu reagieren, zum Beispiel einen Patch herauszugeben. Aber diejenige Person, die das gemeldet hat, bekommt dann auch eine Anerkennung, wie zum Beispiel erwähnt im Bericht, die Schwachstelle wurde gefunden. Und vor allem soll das Ganze auch vor Strafverfolgung schützen.
Genau, und das ist ja das CVD, das ist jetzt nicht ein Standard oder sowas oder ein Zertifikat, sondern es ist im Wesentlichen, korrigier mich Andreas, ein Vorschlag, wie man damit umgehen kann.
Korrekt, ja. Und wir haben es ja vorhin schon in der Einleitung erwähnt, was uns ein bisschen im Weg steht. Ganz viele Länder haben sogenannte Anti-Hacker-Paragraphen im Gesetz, dass man sich strafbar macht, wenn man eben in ein geschütztes System eindringt. Und da ist zum Beispiel auch die EU dran. Wir verlinken euch dann das Dokument, um genau das zu ändern, dass die Strafgesetze angepasst werden, dass eben Richtlinien über Cyberkriminalität geht, dass eben die Sicherheitsforscher nicht bestraft werden.
Und ich glaube, das ist schon noch wichtig aus meiner Sicht, dass man das unterscheidet. Obwohl natürlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Andreas, aber meines Erachtens ist der Grat ziemlich schmal manchmal, eben zwischen, ja, ich mein's nur gut und eben, ja, schon nicht nur gute Absichten.
Ja, genau. Wo hört ethisches Hacken auf und es beginnt das sogenannte Black Hacking? Und das, diese Gratwanderung ist extrem schmal, gerade was ich dann auch daraus mache.
Ich meine, stellt euch vor, ist jetzt ein bisschen überspitztes Beispiel, aber ihr vergesst mal irgendwie die Haustüre abzuschließen, jemand geht da rein, schaut sich überall um, prüft sonst noch Dinge, schaut noch, liegt was herum, das jetzt wertvoll wäre, er meldet das dann und sagt, ja, oder er erwischt den sogar und er sagt, ja, ich wollte das gar nicht, ich habe nur gesehen und ich wollte euch das melden, damit ihr das verbessern könnt. Klar, ich habe es erwähnt, ein bisschen überspitzt das Beispiel. Auf der anderen Seite ist es eigentlich genau das. Und einfach damit ihr euch mal besser vorstellen könnt, warum das aus unserer oder aus meiner Sicht zumindest so ein schmaler Grat ist.
Es gibt mögliche Vorgehen und diejenigen, die schon länger beim Podcast dabei sind, wissen, dass ich gerne ISO-Normen habe. Und ich habe tatsächlich zwei gefunden. Das ist die ISO 29417. Und die ISO 30111, die...
Ich bin raus, was machen die?
Ja, wir gehen nicht auf die Details der Normen ein, aber dort hat es so Prozessschritte drin, wie man mit Schwachstellen umgehen soll.
Wie sehen die so ungefähr aus?
Das erste haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, das ist diese Schwachstellenmeldung, dass man genau sagt, hey, so bin ich vorgegangen, das habe ich gesehen. Und so dem Anbieter auch die Möglichkeit gibt, das zu beheben.
Komm, jetzt sind zwei Sachen interessant, Andreas. Ich erlaube mir da kurz reinzugrätschen. Ein wenig konkreter. Was muss ich denn jetzt tun als, nennen wir es mal Sicherheitsforscher, als Entdeckerin, Entdecker einer solchen Schwachstelle nach CVD? Und was sollte ich denn tun als Firma, wenn ich sage, ja, ich will ja, dass wenn mir jemand etwas meldet, dass es straffrei bleibt, ich möchte das unterstützen?
Ich beginne beim zweiten Teil der Frage, weil das ist vermutlich für die Person, die das macht, wichtiger. Wohin kann ich mich melden? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich habe ein Formular, zum Beispiel das NCSC hat das so, das Nationale Zentrum für Cybersicherheit in der Schweiz, die haben ein Formular auf der Homepage. Oder es gibt ein RFC, den 9116. Da legt man eine security.txt-Datei ins Root seiner Homepage. Und wenn man das dann aufruft, sind die Kontaktdaten drin.
Okay, also im Wesentlichen anstelle, dass auf der Webseite Impressum was steht, ist es halt einfach wie vor 100 Jahren, ist es ein Textfile und die Kontaktdaten.
Genau. Drin. Ja. Ganz eine einfache Möglichkeit.
Okay. Ja. Und das ist quasi dann auch so ein wenig standardisiert. Eben Sicherheitsforscher, die sich daran halten möchten, die suchen dann auch nach dieser Datei tatsächlich. Ich bin aber ein bisschen so dazwischen gegrätscht. Genau, das ist das, was die Firma sicher tun kann. Und so indirekt haben wir auch schon jetzt gesagt, was ich natürlich als Sicherheitsforscher tun kann. Ich glaube, aus meiner Sicht ist schon sehr wichtig. Ich finde es heikel, einfach mal so im Internet herumzurennen und einfach blind nach Schwachstellen zu suchen. Finde ich heikel, da solltet ihr vorsichtig sein. Das eine ist ja, vielleicht stolper ich mal ganz zufällig über was und sage so, wow, aber hier stimmt was nicht und beginne dann nachzuforschen. Und bevor ich jetzt hier eben Nachforschungen anstelle, wäre es schon mal klug zu sehen, gibt es schon Hinweise, wie diese Firma dann mit solchen Dingen umgeht. Mhm. Und dann halt eben wirklich ziemlich schnell auch melden.
Und das passiert uns ja ab und zu bei Penetration-Tests. Da penetrieren wir ja auch kommerzielle Produkte und ab und zu finden wir Schwachstellen. Und wir melden ja dann das nicht nur dem Kunden, das da eine ist, sondern auch dem Anbieter. Und entsprechend hat dann der Anbieter die Möglichkeit, das zu schließen.
Nur ist es in den Fällen üblicherweise natürlich so, dass das System, welches wir testen, dann auch entsprechend von dem Kunden betrieben wird und nicht irgendwo in einer fremden Cloud ist. Das ist dann immer ziemlich kompliziert, das rechtlich überhaupt noch
Korrekt, aber es ist immer noch ein Produkt, das wir entsprechend
natürlich gefunden haben.
Ja, klar. Ja, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann auf der Anbieterseite, da hast du ja auch gefragt, die Schwachstelle bewerten. Wie kritisch ist die und entsprechend auch eine Note geben. Es gibt ja die CV-Datenbanken, wo du eine Art wie eine Schulnote bekommst. Je höher die Zahl, umso gravierender ist das Problem. Dritter Schritt ist die Kontaktaufnahme dann. Also das macht man, diese Bewertung, die macht man natürlich aus Sicht Hacker, in Anführungszeichen, beziehungsweise Sicherheitsforscher. Genau. Und auf der Seite des Anbieters.
Genau das finde ich aber auch wieder spannend, weil seid nicht erstaunt, wenn die Bewertungen etwas stark auseinanderdriften.
Ich kenne es ja auch auf anderer Seite, dass irgendjemand etwas findet und ich habe verschiedene CISO-Mandate und dann bekommst du von wildfremden Leuten eine E-Mail und die sagen, ja, das ist ultra schlimm. Und dann schaut man das genauer an, muss sagen, ja, um das auszunutzen, dann müsste das und das passieren, das in der Folge eigentlich sehr unrealistisch ist, nicht unmöglich. Und dann hast du intern eine ganz andere Einstufung, als vielleicht die Gegenstelle das gemacht hat.
Ja, ich glaube, das ist aber dennoch wichtig, weil vor allem auch als externer Sicherheitsforscher, nennen wir es immer so von jetzt an, dass ich als externer Sicherheitsforscher ja bestimmte Dinge gar nicht weiß. Und das eine ist immer die rein technische Sicht und das andere ist die technische Sicht mit dem Prozesswissen im Hintergrund. Und das kann wirklich anders resultieren, obwohl beide vielleicht grundsätzlich aus ähnlichem Holz geschnitzt sind, sage ich jetzt mal.
Ja, gerade vielleicht auch bei automatisierten Scans, wo alles dunkelrot ist. Aber wenn du es dann genauer anschaust, ist vielleicht gar nicht diese Version im Einsatz, aber es wurde im Header diese Software nicht angepasst.
Darum zum Beispiel.
Ja. Seid da immer sehr, sehr vorsichtig mit solchen Bewertungen.
Jetzt die Kontaktaufnahme und Koordination hast du schon angesprochen. Hier ist natürlich auch so ein wenig die Frage, kriegt ihr überhaupt Antwort? Ich hoffe, wenn es diese security.txt gibt, dass es diese Kontaktperson dann auch noch gibt und dass die euch antwortet, das wäre dann schon noch nett. Also wenn ihr selbst sowas macht, dann sollte das aktuell sein oder ihr solltet auch antworten. Natürlich auf solche Anfragen, weil am Schluss müssen wir schon sagen, meistens erwartet dieser Sicherheitsforscher auch etwas.
Ja, und jetzt sind wir schon sehr nahe beim Bug-Bounty-Programmen, das im Moment bei einigen Firmen sehr beliebt ist. Melde mir eine Schwachstelle und du bekommst Geld dafür.
Genau. Also das eine ist unter Umständen Geld. Ich glaube aber auch, wenn es, weil jemand vielleicht eben zufälligerweise auch über etwas gestolpert ist, dann will er nicht unbedingt Geld. Aber er will Anerkennung. Er will ein herzliches Dankeschön. Eben vielleicht schon auch Geld, aber zumindest das sollte man ihm geben. Also ich sage, bitte antwortet den Leuten, bedankt euch herzlich, stellt vielleicht noch eine Nachfrage dazu oder so. Dann fühlen die sich ernst genommen. Das ist wichtig und sagt denen auch, wie ihr damit verfahrt. Es geht nicht um die Details, aber es geht zum Beispiel darum, wenn, das hat es schon oft gegeben in der Vergangenheit und das verstehe ich auch bis zu einem gewissen Grad, wenn ich jetzt als Sicherheitsforscher eine Schwachstelle melde in einem System, das öffentlich zugänglich ist. Sagen wir, Microsoft muss wieder den Kopf hinhalten, sagen wir Microsoft. Und Microsoft reagiert nicht und ich habe den Eindruck, dass denen doch egal und ich melde das über ein paar Wochen immer wieder, höre einfach nichts. Dann ist die Versuchung, und das verstehe ich sehr groß, zu sagen, ich gehe an die Öffentlichkeit. Und das hat dann den Effekt, dass natürlich in dem Fall Microsoft unter Druck kommt, reagieren muss. Auf der anderen Seite, angenommen, die Schwachstelle ist wirklich gefährlich, bietet das ja auch wieder den Cyberkriminellen die Möglichkeit, das sofort auszunutzen.
Das ist eine extrem gefährliche Gratwanderung, die wir haben. Ja, ich bin auch dafür, dass Unternehmen sich möglichst schnell melden sollen, wenn schon jemand kostenlos für sie Schwachstellen sucht. Ja, nachher halt in der Öffentlichkeit. Im Internet wird sehr viel Geld für sogenannte Zero Days bezahlt. Und darum tun sich wirklich die Unternehmen einen Gefallen, hier ein gutes Programm zu haben.
zumindest zu reagieren, sage ich mal. Das ist mal ganz wichtig. Ich glaube, man muss auch nicht für jede Kleinigkeit große Summen bezahlen. Man muss überhaupt nicht bezahlen, das ist keine Bedingung, bin ich der Meinung sogar. Aber zumindest kommuniziert mit den Menschen. Das finde ich wichtig.
Ja, und spannend sind ja auch Firmen, die eine neue Plattform zur Verfügung stellen und dann bewusst sagen, jeder darf hacken, so viel er will. Ihr müsst einfach uns die Schwachstelle melden. Ist auch ein spannender Ansatz.
Genau, das ist ja dann auch häufig Bug Bounty genannt, wo man nicht zufälligerweise darüber stolpert oder das einfach als Vergnügen macht, sondern auch Firmen, die dann teilnehmen, weil eben meistens auch ziemlich klar ist, für welche Art von welcher Schwachstelle gibt es wie viel Geld. Ist das besser als ein Penetration-Test, Andreas?
Die Frage haben wir uns ja schon mehrfach gestellt. Für ein Unternehmen ist es natürlich sehr attraktiv, dass sie vielleicht sagen, wir haben ein Budget von 20.000 Franken und der Erste, der eine Schwachstelle meldet, bekommt einen Teil davon. Und die Letzten gehen dann leer aus, wenn es zum Beispiel mehrmals die gleiche gibt. Der große Vorteil für ein Unternehmen ist, dass es ganz viele Leute gleichzeitig versuchen und sehr viel Wissen hier gleichzeitig aufprallt, was vielleicht ein kommerzieller...
Nicht nur Wissen. Kennst du das, dass du mal zum Beispiel für so einen Kindergeburtstag oder so ein Spiel erfindest?
Erzähl.
Und kennst du dann, dass ziemlich schnell die Situation kommt, wo die Kinder deine Regeln ausnutzen?
Ja, klar.
Und sagen, Mist, daran habe ich nicht gedacht. Wie machen wir jetzt das? Also ein Spiel ist ja immer nur dann ein gutes Spiel, wenn die Regeln ganz klar sind, von Beginn weg. Und eigentlich die Situation gar nie auftauchen kann, dass ich so, eigentlich trifft das zu und das auch. Und hey, unterschätzt Bug Bounty nicht. Ich habe schon erlebt, dass Firmen dann sagen, weißt du, das ist ganz einfach, da habe ich nichts damit zu tun. Ich sage nur, hack mich mal und dann gebe ich Geld. Und nein. Vergesst das. Also da müsst ihr dann schon ganz klare Spielregeln haben und euch zu 100% daran halten. Passt auf.
Ja, und ein Auge drauf werfen, was da passiert mit euren Systemen.
Ja.
Nicht, dass euer System gehackt wird, irgendein Schädling drauf ist und andere holen sich dann den Schädling über eure Plattform, dann ist es euren Namen, der, ja.
Ja, also ganz ohne ist das auch nicht. Es kann eine coole Sache sein, aber es muss... Also wenn ihr das einfach zum ersten Mal macht und keine Erfahrung und keine Hilfe habt, boah, das finde ich dann schon ziemlich riskant, würde ich auf keinen Fall machen.
Ja. Definitiv. Ich verlinke euch noch vom BSI, Entschuldigung, ich muss es Deutsch sagen, vom BSI, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, einen ganz coolen Leitfaden, wie man mit CVD umgehen soll.
Andreas, ich habe irgendwie den Faden verloren. Wo sind wir?
Wir sind bereits beim Fazit angekommen.
Ach so.
Schreib dir das auf die Festplatte.
CVD bietet ein formales Vorgehen zur Offenlegung von Schwachstellen.
Ohne klaren Auftrag ist Hacken in vielen Ländern nicht nur verboten, sondern auch strafbar.
Kontaktmöglichkeiten auf der eigenen Webseite hinterlegen, zum Beispiel mit einem Security.txt.
Etabliert einen Prozess zum Umgang mit gemeldeten Schwachstellen.
Und definiert Spielregeln, wenn ihr Bug Bounty Programme nutzt.
Hey, und das war schon wieder. Vielen Dank, warst du auch heute wieder mit dabei. Und ja, Regie, ja was? Ach so, ja, wir sollten noch darauf hinweisen, neu sind wir auch auf
Instagram.
Es wäre schön, wenn du uns dort auch folgst. Vielen Dank, bis dann, ciao.
Tschüss.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen?
Welche Passwörter sind sicher?
Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde?
Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.